SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Die Solidarität in Europa wächst. Frankreich ist bereit, 24.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Unterdessen erwartet Deutschland auch heute wieder Tausende. Wir fragen unseren Korrespondenten, was jetzt mit diesen Hilfesuchenden geschieht. Dann, der Rohstoffkonzern Glencore ist hoch verschuldet und greift zu drastischen Sparmaßnahmen. Ärzte müssen Routineuntersuchungen nicht dokumentieren. Ein Bundesgerichtsurteil mit Nebenwirkungen für die Patienten. Und auf zum Parteiencheck. Das heißt es heute um 1 für die SP. Im Studio sind Brigitte Kramer und Yvonne Lambricker mit den Nachrichten.
Die EU-Kommission werde vorschlagen, in den kommenden 2 Jahren 120.000 Flüchtlinge auf die einzelnen Mitgliedstaaten zu verteilen. Das sagte Frankreichs Präsident François Hollande an einer Medienkonferenz. Er kündigte an, sein Land werde weitere Flüchtlinge aufnehmen, gemäß dem Verteilschlüssel der EU.
Ce qui représentera pour la France 24.000 personnes. Nous le ferons parce que c'est le principe sur lequel je considère la France est engagée. Nous le ferons parce que c'est la proposition que nous avons nous-mêmes établie.
Frankreich sei bereit, 24.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Seine Regierung habe diese Zahl in Brüssel selber vorgeschlagen. Hollande will zudem eine internationale Flüchtlingskonferenz in Paris ausrichten. Außerdem bereite Frankreich Luftangriffe gegen Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien vor. Er habe dem Verteidigungsministerium den Auftrag gegeben, Aufklärungsflüge in Syrien durchzuführen, sagte Hollande. Der Rohstoffkonzern Glencore will seine Schulden um 10 Milliarden Dollar verringern. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz kündigte an, Unternehmensteile zu verkaufen und das Eigenkapital zu erhöhen. Zudem soll den Aktionären die Dividende gestrichen werden. Glencore weist per Mitte Jahr Schulden in der Höhe von 30 Milliarden Dollar aus. Grund sind vor allem die tiefen Rohstoffpreise. Ein Arzt oder eine Ärztin ist nicht verpflichtet, Standarduntersuchungen in den Patientenakten zu dokumentieren. Deshalb sei es auch nicht zulässig, dem Arzt bei einer fehlenden Dokumentation zu unterstellen, er habe die Untersuchung nicht durchgeführt. Dies hat das Bundesgericht festgehalten und ein Urteil des Zürcher Obergerichts aufgehoben. Im konkreten Fall ging es um eine Frau, die nach der Geburt an einer Stuhlinkontinenz litt. Ein Bezirksgericht und das Obergericht des Kantons Zürich hatten entschieden, der Arzt müsse der Patientin eine Genugtuung von 60.000 Franken bezahlen. Dies, weil er die angebrachte Rektaluntersuchung nicht durchgeführt, respektive nicht dokumentiert habe. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG hat ein weiteres Sparprogramm beschlossen. Ab 2016 sollen rund 40 Millionen Franken eingespart werden, heißt es in einer Mitteilung der SRG. Dafür gäbe es 2 Gründe. Erstens müsse die SRG die Mehrwertsteuer aus eigenen Mitteln begleichen und dürfe sie nicht mehr auf die Gebührenzahler abwälzen. Zweitens hätten Lokal- und Regionalsender ab nächstem Jahr Anspruch auf mehr Gebührengelder. Wegen der Sparmaßnahmen sei mit Kürzungen im Programm und einem Stellenabbau zu rechnen. Im laufenden Jahr werden bereits 20 Millionen Franken eingespart, dies wegen rückläufiger Werbeeinnahmen. Die Piloten der Lufthansa wollen morgen Dienstag erneut streiken, das teilte die Pilotengewerkschaft Cockpit mit. Betroffen seien alle Langstreckenverbindungen ab deutschen Flughäfen. Der Fernsehkomiker Jimmy Morales hat die erste Runde der Präsidentenwahlen in Guatemala gewonnen. Das geht aus ersten offiziellen Ergebnissen hervor. Allerdings verfehlte Morales die benötigten 50% Stimmenanteile für den Wahlsieg. Es kommt deshalb am 25. Oktober zu einer Stichwahl. Der 46-jährige Morales von der nationalistischen Partei FCN wird dann entweder gegen den konservativen Geschäftsmann Manuel Baldisson antreten oder gegen die linke Sandra Torres, die geschiedene Frau des früheren Präsidenten Alvaro Colom. Morales dürfte auf einen Stimmenanteil von gut 26% kommen, Baldisson auf knapp 19% und Torres auf 18%. Ein unangekündigtes Militärmanöver soll die Gefechtsbereitschaft der russischen Armee sicherstellen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe die Übung angeordnet. Sie beginne heute und dauere bis Ende Woche, sagte Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Unter anderem werde trainiert, die Truppen über größere Entfernungen zu verlegen, sowie Soldaten in unbekanntem Gebiet landen zu lassen. Russland und der Westen werfen sich gegenseitig vor, mit immer neuen Militärmanövern den Ukraine-Konflikt anzuheizen. Das Wetter am Nachmittag und morgen scheint überwiegend die Sonne. Über den Bergen bilden sich Quellwolken. In der Früh hat es im Mittelland und im Süden gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Mit Biese gibt es im Norden heute 17, morgen knapp 20 Grad. Im Süden steigen die Temperaturen morgen auf rund 22 Grad.
Uhr, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Die Grenzen der reichen Golfstaaten sind für syrische Flüchtlinge praktisch zu. Wir wollen wissen, warum dieser Mangel an Hilfsbereitschaft. Immer mehr jüngere Kinder besitzen ein Handy oder gar Smartphone. Doch vieles auf diesen Kleinstcomputern ist nichts für die Kleinen. Eine Herausforderung für die Eltern. Und kilometerlange Sandstrände, eine laue Brise, der Naherholungsraum für viele Römerinnen und Römer. Doch das Idyll im Vorort Ostia trügt. Hier regiert die Mafia und mit ihr die Angst. Das zeigt unsere Reportage kurz vor eins. Zuerst nach Deutschland. Bus um Bus, Zug um Zug kommen in Deutschland neue Flüchtlinge an. Auch heute wieder werden tausende Menschen erwartet. Die Tore sind offen, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung riesig. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Behörden und Helfer kommen an ihre Grenzen. Peter Vögeli in Berlin, haben die Behörden die Lage noch im Griff?
Ja, das haben sie. In München läuft die Aufnahme geordnet, auch wenn an einem Tag über 10'000 Flüchtlinge ankommen. Und ich war heute, um ein kleines Beispiel zu erwähnen, an der Miriam Makebo Primarschule mit 400 Kindern in Berlin-Moabit in der Nähe eines Flüchtlingsheimes. Und diese Schule muss ja auch Kinder, Flüchtlingskinder aufnehmen. Und der Rektor sagte Folgendes.
Kein Notstand. Als Notstand würde ich das auf gar keinen Fall bezeichnen.
Und wenn man das ganz große Bild anschaut, es heißt zwar, es würden 800'000 Asylgesuche dieses Jahr erwartet, bis jetzt aber sind es erst 220'000 Asylanträge, die bis jetzt gestellt wurden. Also man kann sagen, die Behörden haben die Lage im Griff.
Bis die Flüchtlingskinder in eine Schule gehen können, wird es wohl noch ein Momentchen dauern. Was geschieht denn mit den Flüchtlingen, wenn sie Deutschland erst einmal erreicht haben?
Die Flüchtlinge kommen in ein Erstaufnahmelager, sie werden registriert, sie werden jetzt auch verteilt. Ein Flüchtlingszug soll in Berlin-Spandau ankommen aus München. Erste Priorität haben jetzt winterfeste Unterkünfte. Dann geht es weiter mit den Asylanträgen. Wenn wir von der Schule reden, nach spätestens 3 Monaten müssen diese Flüchtlingskinder in eine Schule. Und es sind die Flüchtlingsheime, die das den Schulen melden. Und auch hier, was entlastend ist, zum Beispiel Berlin hat Erfahrung mit solchen Flüchtlingskindern. Es gibt schon jetzt Willkommensklassen, etwa 3'400 Kinder und Jugendliche, die kein Wort Deutsch können, werden ausgebildet. Und ich habe auch heute Morgen mit der Koordinatorin für die Schule gesprochen, Ilona Vogt, und die erwähnt eben die Erfahrung, die Berlin mit Zuzügen und Ausländern hat.
In Mitte, denke ich mal, sieht die Situation wirklich gut aus. Wir haben ja auch eine lange Tradition. Wir hatten schon immer Flüchtlingsunterkünfte. Die sind natürlich in den letzten Jahren einige hinzugekommen. Aber eigentlich, denke ich mal, schon aus der Tradition heraus, können wir damit noch sehr, sehr gut umgehen.
Damit soll das Problem nicht verharmlost werden, aber es zeigt, die Panik und der Aufruhr wie 1993, als es am Ende des Jahres 438'000 Asylanträge gab, die gibt es jetzt nicht.
Es werden bis zu 800'000 Flüchtlinge erwartet in Deutschland allein in diesem Jahr. Wie bereitet man sich denn auf die Integration von so vielen Menschen vor?
Also die Integration wird sein, man rechnet mal mit Kosten jetzt von 10 Milliarden Euro, 6 Milliarden, das wurde heute Morgen erwähnt, die will der Bund schulden, 4 Milliarden müssen die Länder zahlen, zum Beispiel mit mehr Lehrern, die eingestellt werden sollen. Es sollen jetzt 150'000 Unterkünfte gebaut werden. Es sollen auch Leute, die einen Ausbildungsvertrag haben oder die eine Lehrstelle haben, die aus dem Balkan kommen und bisher eigentlich keine Chance hatten zu bleiben, die sollen bleiben. Es gibt also Maßnahmen einerseits, wo die Flüchtlinge bleiben können, aber gleichzeitig hat man auch andere Maßnahmen, wo sie eben nicht bleiben können.
Wie wird sich Deutschland in den nächsten Tagen verhalten? Werden Flüchtlinge weiterhin so großzügig einreisen können?
Nein, das werden sie nicht. Angela Merkel hat am Wochenende etwa 18.000 einreisen lassen als humanitäre Gäste der Kanzlerin unter Aussetzung des Dublin-Abkommens. Vielleicht macht sie das auch wieder, aber heute wurde auch in dieser Pressekonferenz mit ihr und Vizekanzler Gabriel von der SPD bekannt. Es heißt, man muss sich an die Regeln halten. Wir wollen nicht nur die Leute aufnehmen, sondern wir wollen sie auch rascher abschieben, wenn sie keine Chance auf Asyl haben. Es soll auch Gelder für Hilfe in den Herkunftsländern bereitgestellt werden. Es soll mehr Polizei kommen. Und Angela Merkel selbst sagte heute:
Schutzbedürftige sollen Schutz bekommen. Diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, müssen unser Land auch wieder verlassen. Und deshalb haben wir darüber gesprochen, Fehlanreize zu beseitigen.
Und SPD-Vizekanzler Gabriel erklärte an derselben Pressekonferenz, und er ist ja immer etwas direkter als die Kanzlerin:
Wir Deutschen haben ein großes Interesse daran, diese offenen Grenzen zu erhalten. Aber jeder muss wissen, dass auf Dauer, wenn es sich immer nur auf drei Länder konzentriert, die Debatte ganz schnell eine andere werden wird.
Und das war dann an die Adresse von Europa gerichtet.
Besten Dank nach Berlin. Das war Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Ja, während die Bereitschaft in Westeuropa offenbar wächst, syrische Flüchtlinge aufzunehmen, nehmen ausgerechnet die reichen Golfstaaten praktisch keine Flüchtlinge aus Syrien auf. Laut einer UNO-Statistik von 2014 bewegen sich die Zahlen zwischen rund 130 und 600. Das trägt diesen Ländern in den sozialen Medien in der arabischen Welt zunehmend Kritik, Spott und Häme ein. Guido Steinberg ist Experte für den Nahen und Mittleren Osten am Institut für Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich habe ihn gefragt, aus welcher Ecke kommt eigentlich diese Kritik an den Golfstaaten?
Die Kritik an den Golfstaaten, die kommt besonders aus denjenigen Ländern, aus denen viele Menschen fliehen, das heißt Syrer, Iraker, Ägypter. Die kritisieren von uns weitgehend unbemerkt eigentlich schon seit mindestens 2 Jahren diesen doch deutlichen Unwillen der Golfstaaten, überhaupt Syrer aufzunehmen, aber eben auch Jemeniten oder Libyer.
Und ist die Kritik Ihrer Meinung nach gerechtfertigt?
Ja, die ist absolut gerechtfertigt. Es ist ja sehr auffällig, dass Länder, die so reich sind wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, so gut wie keine Flüchtlinge aufnehmen, gleichzeitig aber eben immer wieder von arabischer Solidarität sprechen, während gleichzeitig Hunderttausende nach Europa flüchten müssen, um sich vor ihren eigenen Regierungen zu schützen. Das ist tatsächlich absolut gerechtfertigt. Ich sehe auch tatsächlich keinen vernünftigen Grund, warum die Golfstaaten nicht zumindest kleinere Kontingente aufnehmen sollten.
Warum sperren sich denn die reichen Ölstaaten jetzt in der aktuellen Krise so, syrische Flüchtlinge aufzunehmen?
Ja, das ist eine Konstante der Politik der Golfstaaten seit mindestens den 70er Jahren. Sie haben einige Probleme gehabt in den 50er und 60er Jahren mit Palästinensern, Ägyptern, Libanesen, Irakern, die sich dem arabischen Nationalismus verschrieben hatten. Es gab Streiks, es gab einen Putschversuch in Saudi-Arabien beispielsweise 1969. Und aufgrund dieser Probleme haben die Golfstaaten entschieden, die Arbeitsmigranten aus den arabischen Nachbarländern zu ersetzen durch politisch vollkommen uninteressierte Südasiaten. Das ist eine Konstante, die mittlerweile seit fast 50 Jahren Bestand hat. Und davon wollen die Golfstaaten nicht abgehen. Es ist nicht mal mehr so die Angst vor islamistischem Terrorismus. Sie wissen ganz einfach, dass sie von den Bevölkerungen dieser Nachbarländer, von den Syrern, den Ägyptern, den Libanesen, den Irakern nicht geliebt werden, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Und sie befürchten da zukünftige Probleme und deswegen wollen sie die nicht in ihrem eigenen Land haben.
Wie sieht es denn aus mit den Syrerinnen und Syrern? Wollen die überhaupt in die Golfstaaten?
Ja, viele, besonders derjenigen, die es an die Südgrenze verschlagen hat, also nach Jordanien, die würden natürlich gerne in die Golfstaaten gehen. Das ist so eine kleine Hassliebe. Die Syrer, Iraker, Ägypter, die sind in ihrer Abneigung gegenüber den reichen Golfarabern meist vereint. Gleichzeitig würden sie aber sehr, sehr gerne in diesen doch sehr, sehr reichen Staaten arbeiten. Das gilt besonders für die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja auch sehr viel liberaler sind, zumindest im religiösen Sinne, als Saudi-Arabien. Also man kann davon ausgehen, dass wenn die Golfstaaten Syrer aufnehmen würden, auch einige Hunderttausend dorthin gehen würden.
Obwohl man davon ausgeht, dass Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Emirate ja indirekt in den Krieg in Syrien involviert sind.
Ja, das ist ja auch einer der Kritikpunkte, der immer wieder zu hören ist. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass die meisten Menschen, die aus Syrien fliehen, sunnitische Araber sind, bei denen man sowieso mehrheitlich voraussetzen kann, dass sie den Aufstand gegen das Regime des Präsidenten Assad, wenn nicht unterstützen, so doch gutheißen. Also wenn jetzt Saudi-Arabien syrische Aufständische unterstützt, dann ist das durchaus auch auf der Linie vieler dieser Flüchtlinge. Und da gibt es keine größeren Meinungsverschiedenheiten. Das ist ja auch ein Argument der Saudis, dass sie ja ohnehin sehr viel für die Syrer tun, indem sie die Flüchtlinge in Jordanien und im Libanon finanziell unterstützen und, das ist ein etwas skurriles Argument, indem sie ja die Aufständischen unterstützen, also eigentlich das tun, was eigentlich geboten ist, um den Syrien-Konflikt zu lösen, zumindest aus Sicht Saudi-Arabiens.
Sagt Guido Steinberg vom Institut für Wissenschaft und Politik in Berlin. Glencore, der weltweit größte Rohstoffhändler mit Sitz in Bar, greift zu drastischen Sparmaßnahmen. Kürzlich meldete der schweizerisch-britische Rohstoffkonzern einen happigen Halbjahresverlust. Doch damit nicht genug, weil die Preise für Öl, Kohle, Kupfer, Eisenerz und viele andere Rohstoffe im Keller sind, sind auch die Zukunftsaussichten getrübt. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Das Management um den schwerreichen Glencore-Chef Ivan Glasenberg hat vor allem eines im Auge, den Aktienkurs von Glencore. Der sinkt seit dem Börsengang vor 4 Jahren und allein seit Anfang Mai hat sich der Kurs mehr als halbiert, wegen des Rohstoffpreiszerfalls. Darum gibt Glencore nun Gegensteuer. Den Tarif hat Finanzchef Steve Kalman heute an einer Telefonkonferenz für Investoren klar durchgegeben.
What's being prioritized is to make sure you're bulletproof in any scenario, and that gets people comfortable in this business and clearly investable again for the long term, and that's what we wanted to achieve.
Glencore müsse gewappnet sein für den Fall, dass die Rohstoffpreise noch längere Zeit niedrig bleiben. Darum heiße es nun runter mit den Schulden, die bisher kein Problem waren für Glencore, solange die Einnahmen sprudelten. Nun sollen die Schulden um 10 Milliarden auf etwa 20 Milliarden Dollar sinken. Dies wiederum, so die Idee, bringe den Konzern finanziell auf sicheren Boden. Oder anders gesagt, auch bei anhaltend schlechten Geschäftsergebnissen hätten dann die Investoren keinen Grund, sich Sorgen zu machen um Glencore. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll den gewünschten Schuldenabbau bringen. Glencore zahlt bis auf Weiteres keine Dividenden mehr aus an die Aktionäre. Der Konzern will bis zu 2,5 Milliarden Dollar frisches Eigenkapital aufnehmen, um finanziell robuster zu werden. Und zudem öffnet er einige seiner Infrastrukturinvestitionen in Hafenanlagen zum Beispiel für Drittinvestoren. Die können sich also an solchen Anlagen beteiligen oder sie ganz kaufen, was weitere 2 Milliarden Dollar einbringen soll. Außerdem will Glencore vorläufig die Produktion stoppen in 2 Kupferminen in der Demokratischen Republik Kongo und in Sambia. Sollten sich die Rohstoffpreise wieder erholen, meinte Finanzchef Kalman, dann könne man rasch die Produktion wieder hochfahren. Und auch mit Blick auf die Dividende verteilte heute Konzernchef Ivan Glasenberg ein Trostpflaster.
If prices are better during the second half than people anticipate, we can then redecide what we do with the dividends going forward.
Man könne vielleicht schon bald wieder über Dividendenzahlungen nachdenken, sollten sich die Rohstoffpreise in den nächsten Monaten wieder erholen. Die heute angekündigten Sparmaßnahmen scheinen die Investoren zu beruhigen. In den ersten Handelsstunden jedenfalls legten die Aktien von Glencore zu.
Blutdruck messen, Blutzuckerspiegel bestimmen oder eine Urinprobe nehmen. Viele Untersuchungen beim Arzt oder der Ärztin sind Routine und müssen deshalb nicht unbedingt dokumentiert werden. Das sagt das Bundesgericht und lockert damit die Regeln zugunsten der Ärzte. Das Nachsehen haben die Patienten und Patientinnen, bei denen eine wichtige Untersuchung nicht gemacht wurde. Ihre Chancen, den Arzt oder die Ärztin für einen Fehler zu belangen, sind deutlich gesunken. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Es war eine Geburt mit Hilfe der Saugglocke. Die Mutter erlitt dabei einen Dammriss. Seither leidet die Frau unter Inkontinenz. Nach Jahren erfolgloser Therapie entschloss sie sich zur Klage gegen ihren Frauenarzt. Die kantonalen Gerichte gaben ihr Recht. Weil sich in ihrem Patientendossier kein Hinweis auf eine Rektaluntersuchung nach der Geburt fand, gingen die Richter davon aus, dass die Untersuchung nicht durchgeführt und der Riss deshalb nicht entdeckt wurde. Der Frauenarzt sollte der Patientin eine Genugtuung von 60.000 Franken bezahlen. Doch nun ändert das Bundesgericht die Praxis. In einem Grundsatzentscheid erklärt das Bundesgericht, Patientendossiers werden nicht als Beweismittel für die Gerichte gemacht, sie dienen primär dem Informationsaustausch unter Ärzten. Eine Untersuchung, die jeder Arzt durchführen sollte, bei der aber kein Gesundheitsproblem festgestellt werde, müsse medizinisch gesehen nicht extra vermerkt werden. Deshalb dürfen die Gerichte das Fehlen eines solchen Eintrages nicht als Beleg für einen Ärztefehler interpretieren. Für die Ärzteschaft ist das Urteil positiv, weil die Mediziner von Schreibarbeit entlastet werden. Beim Eintrag in die Patientendossiers müssen die Ärzte nicht permanent überlegen, wie sie eine allfällige Klage vermeiden könnten. Thomas Grieder, Anwalt und Stiftungsrat beim Patientenschutz, dagegen ist konsterniert.
Diese Verteilung der Beweislast ist aus meiner Sicht sehr gravierend.
Unter diesen Bedingungen sei es für die Opfer von Ärztefehlern kaum mehr möglich zu belegen, dass eine wichtige Untersuchung nicht durchgeführt wurde, weil...
Überspitzt gesagt bedeutet eigentlich das Urteil Folgendes. Wenn kein Eintrag in der Krankengeschichte steht, heißt das, der Patient wurde untersucht und es wurde nicht festgestellt.
Auch der Patientenanwalt findet es sinnvoll, dass Ärzte nicht jeden Handgriff dokumentieren müssen. Aber wenn eine Untersuchung so wichtig sei, dass sie als selbstverständlich gelte, dann müsse das Ergebnis doch in der Akte vermerkt werden, auch damit später andere Ärzte informiert seien. Wie stark das Urteil des Bundesgerichts die Praxis der Gerichte ändert, zeigt der Fall der Frau, die wegen des Dammrisses unter Inkontinenz leidet. Dass der Arzt die Rektaluntersuchung unterließ, ist nicht zu beweisen. Und weil auch bei sorgfältiger Untersuchung ein Drittel der Dammrisse nicht entdeckt werden, sei ihm kein Fehler nachzuweisen, meint das Bundesgericht. Die Genugtuung von 60.000 Franken wird aufgehoben. Stattdessen muss die Patientin dem Bundesgericht 3.000 sowie dem Arzt 3.500 Franken bezahlen. Und die Rechnung für das kantonale Verfahren folgt.
Der Bericht von Sascha Buchbinder. In 8 Minuten ist es 1. Die flinken Finger flitzen über die Tastatur und schon ist das SMS geschrieben, das Foto auf Instagram gepostet oder das Spiel gewonnen. Das ist bei Jugendlichen nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Denn jede und jeder Jugendliche hat heute ein Smartphone. Das zeigt die aktuelle Übersicht des Programms Jugend und Medien des Bundes. Diese ist heute Diskussionsgrundlage an einer Fachtagung. Andrea Jacki.
Die elektronischen Medien sind für Jugendliche und Kinder zum täglichen Brot geworden. Ludwig Gärtner, Vizedirektor vom Bundesamt für Sozialversicherungen, beim Projekt Jugend und Medien federführend, sagt, bereits in den 5 Jahren dieses Projektes habe sich viel verändert.
Als wir angefangen haben, hatten 20% der Kinder und Jugendliche ein Smartphone. Heute sind es praktisch alle. Es gibt praktisch niemand mehr, der kein Smartphone hat. Was hat das für Konsequenzen? Smartphones geben natürlich viel mehr Möglichkeiten, sei das mit Apps, Spiele etc., aber auch Verfügbarkeit des Internets zu jeder Zeit überall. Und das heißt natürlich, Filterprogramme auf einem Computer sind eigentlich nicht wirksam.
Das heißt, Filter, die die Eltern zu Hause am Computer installiert haben, damit die Kinder nicht auf gewisse Internetseiten gelangen, sind auf dem Handy nicht aktiviert. Jugendliche können also ungefiltert im Netz aktiv sein. Zudem hätten sogar immer mehr Kinder bereits ein Smartphone. Teilweise verfügten bereits 8-9-Jährige über Mobiltelefone. Was heißt das nun? Wie schützt man die Kleinen?
Je kleiner Kinder sind, desto mehr Begleitung brauchen sie. Das heißt eigentlich, es ist eine Aufforderung an die Eltern, aber auch sonstige Beziehungspersonen, dass sie die Kinder begleiten.
Denn vor den Medien fernhalten könne man die Kinder und Jugendlichen nicht, sagt Gärtner. So sieht es auch Bundesrat Alain Berset, der heute die Tagung eröffnete. Wie handhabt der dreifache Vater das Thema Smartphone daheim?
Ja, mit viel Diskussion, um einfach über die Gefahren zu informieren, auch die positiven Seiten, die negativen Seiten. Und es ist auch eine ständige Arbeit.
Eine Arbeit, die Eltern und Schule übernehmen müssten. Das nationale Programm Jugend und Medien hat aber auch gezeigt, dass es gesetzliche Anpassungen und teils gar neue gesetzliche Bestimmungen brauche. Zum Beispiel bei der Altersklassifizierung von Computerspielen. Die seien in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Beim Bund prüfe man nun eine einheitliche Lösung, sagt Bundesrat Berset.
Die Idee ist immer dieselbe, ist so wenig zu intervenieren wie möglich, aber mit dem Ziel, ein guter Schutz für die Jugend, wo es nötig ist, zu erreichen.
Schutz für die Jugend, damit sie ausschließlich von den vielen Vorteilen des Internets profitieren kann. Denn auch der Bund sieht nicht nur Gefahren, sondern vor allem auch Chancen, wenn Jugendliche mit den neuen Medien zu tun haben. Ludwig Gärtner vom Projekt Jugend und Medien sagt es so.
Die heutige Welt ist nicht denkbar, auch die Arbeitswelt, ohne diese Medien. Also ich glaube, wir müssen diese Chancen und Risiken einfach damit umgehen lernen.
Fachleute des Bundes und der Kantone suchen nun nach Lösungen, wie Jugendliche diese Balance zwischen Chancen und Gefahren besser finden können.
Wer Rom besucht, sieht sie nicht. Doch die Mafia ist überall, breitet sich in der italienischen Hauptstadt aus, unterwandert Politik und Wirtschaft. Deshalb hat die Regierung von Matteo Renzi jetzt einen Kommissar mit Sondervollmachten nach Rom geschickt, zum Aufräumen. Besonders viel zu tun hat er im Römer Vorort Ostia, denn dort an der Küste ist die Mafia besonders aktiv. Franco Battel.
In Rom ist es im Sommer stickig und heiß. Doch im nahen Ostia, direkt am Meer, weht stets ein frischer Wind. Es locken kilometerlange Sandstrände. Ans Meer zu kommen ist allerdings gar nicht so einfach, denn der Strand ist fast überall mit Mauern und Gittern abgesperrt. Man muss Eintritt bezahlen. Am Strand von Ostia sind Millionen zu verdienen. Damit ist Marco Genovese gar nicht einverstanden.
La spiaggia e il mare sono un bene di tutti.
Der Strand und das Meer gehören allen, sagt Genovese an der Strandbar. Er arbeitet für Libera, eine Organisation, die sich gegen die Mafia einsetzt. In Ostia werde seit langem um den Strand gestritten, auch mit Gewalt. Denn die Mafia sei präsent und investiere.
I clan hanno spesso investito in questo settore, che è sicuramente una delle risorse più preziose del territorio di Ostia.
Die Organisation Libera hat vor kurzem ein Stück Strand gepachtet. Hier ist der Zugang gratis. Ein mafiafreier Strand sozusagen. Doch ansonsten sei das organisierte Verbrechen fast überall.
Anche il tessuto istituzionale è stato sicuramente compromesso.
Die Mafia hat die Institutionen angegriffen. Konkret, der Mafia ist es gelungen, einen Chefbeamten zu bestechen, um sich Strände zu sichern und um öffentliche Aufträge zu angeln. Zu überteuerten Preisen, versteht sich. Der Chefbeamte wurde verhaftet, doch niemand glaubt, dass Ostia damit sicherer geworden ist.
Molta paura. Sì, paura, come tutti.
Ich habe Angst, viel Angst, sagt eine Passantin auf dem Wochenmarkt zwischen Fisch, Fleisch und Gemüse. Ich kenne Leute, die in ihren eigenen Häusern angegriffen wurden. Dabei lassen sich die Angst vor der Mafia und jene vor der Alltagskriminalität kaum unterscheiden.
È triste, però ormai siamo abituati.
Traurig ist es, sagt eine andere Frau. Ihr Mann trägt eine schwere Einkaufstasche hinter ihr her. Gemunkelt habe man es schon seit Jahren, doch nun wisse man es. Die Mafia habe sich in Ostia festgekrallt. Die Verwaltung von Ostia wurde vor 2 Wochen aufgelöst. Dem Gemeindepräsidenten wurden Verbindungen zur Mafia vorgeworfen. Darum verwaltet nun ein Kommissar Ostia und seine über 200.000 Einwohner. Ins Rollen gebracht haben den Fall auch die Artikel der Journalistin Federica Angeli. Sie schreibt für die Repubblica.
Ancora hanno la facoltà di bussare negli uffici della pubblica amministrazione e di chiedere una licenza.
Die Clans klopften noch immer an die Tür der Gemeindeverwaltung und forderten. Zum Beispiel eine Konzession für eine Bar oder einen Strand. Am meisten Geld verdiene die Mafia allerdings mit Drogen. Daneben verlange sie den Pizzo, Schutzgeld also, oder leihe Geld gegen Wucherzinsen. Das meiste komme nie ans Tageslicht.
Non ci sono, nessuno li denuncia.
Niemand erstatte Anzeige, denn die Angst in Ostia sei groß und führe zur sogenannten Omerta, zum von der Mafia erzwungenen Schweigen. Giulio Mancini ist ebenfalls Journalist. Er sieht alles anders.
Non ho avuto mai la sensazione che ci sia un sistema finalizzato al pizzo.
Schutzgeld werde in Ostia nicht erpresst, sagt Mancini, der für den Messaggero schreibt. Auch von einer allgemeinen Angst oder Omertà will er nichts wissen.
Ma io più che di paura, di timore, di remore, di Omertà, io parlerei più di confusione.
In Ostia herrsche vielmehr eine Verwirrung, meint Mancini. Kollegin Angeli aber beharrt, sie wisse sehr wohl, wovon sie spreche. Seit 2 Jahren stehe sie unter Polizeischutz.
Viaggio con una macchina blindata e sempre con 4 carabinieri giro.
Ich bin stets in einem kugelsicheren Fahrzeug mit 4 Carabinieri unterwegs. Die Mafia habe sie und ihre Kinder bedroht. Wie gefährlich ist Ostia? Aussage steht gegen Aussage. Doch viele spricht für Federica Angeli. Sie klagte die Mafia an und fährt heute im gepanzerten Auto. Giulio Mancini aber, der sagt, es gibt keine Mafia, fährt weiterhin Velo.
Mit Franco Battels Bericht aus Ostia ist es 1 geworden. Gleich heißt es im 1. und 4. für die SP. Auf zum Parteiencheck. Die Sozialdemokraten schicken Nationalrätin und Vizepräsidentin Barbara Gysi in den Ring. Nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Frankreich ist bereit, 24.000 zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Das entspricht einem Verteilschlüssel der EU-Kommission. Diese plant, in den nächsten 2 Jahren 120.000 Flüchtlinge auf EU-Staaten zu verteilen. Der Rohstoffkonzern Glencore will seine Schulden von aktuell 30 Milliarden Dollar um 10 Milliarden verringern. Das Unternehmen kündigte an, Unternehmensteile zu verkaufen und den Aktionären die Dividende zu streichen. Grund sind vor allem die tiefen Rohstoffpreise. Ein Arzt oder eine Ärztin sind nicht verpflichtet, Standarduntersuchungen in den Patientenakten zu dokumentieren. Deshalb sei es auch nicht zulässig, dem Arzt bei einer fehlenden Dokumentation zu unterstellen, er habe die Untersuchung nicht durchgeführt. Dies hat das Bundesgericht festgehalten und ein Urteil des Zürcher Obergerichts aufgehoben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.